Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Volker Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und wie am Mittwoch üblich beginnen wir mit den Kabinettsthemen. Herr Büchner.
Sehr gerne. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Regelungen des Rechts der Wohnraummiete beschlossen. Mit ihm sollen verschiedene Regelungen geändert werden, um den Anstieg der Mieten in einem für die Mieter tragbaren Rahmen zu halten und gleichzeitig den Interessen der Vermieter an einer wirtschaftlichen Verwendung ihres Eigentums gerecht zu werden. Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 im Kabinett beschlossen. Mit dem heute beschlossenen Gesetz werden nun auch die darüber hinausgehenden im Koalitionsvertrag vereinbarten mietschützenden Vorhaben umgesetzt und eine Regelung eingeführt, durch die eine Umgehung der Mietpreisbremse bei möblierten Wohnungen verhindert werden soll. So soll mit dem Gesetzentwurf der Betrachtungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete von 6 auf 7 Jahren verlängert werden. Für angespannte Wohnungsmärkte wird die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen von derzeit 15% auf 11% abgesenkt und damit die Möglichkeit einer Mieterhöhung weiter begrenzt. Für Gemeinden ab 100.000 Einwohnern wird die Erstellung qualifizierter Mietspiegel, die aufgrund anerkannter wissenschaftlicher Grundsätze erfolgt, verpflichtend. Bei der Vermietung von möblierten Wohnraum in angespannten Wohnungsmärkten wird die Verpflichtung eingeführt, bei Abschluss des Mietvertrages den auf die Möblierung entfallenden Anteil der Miete künftig separat auszuweisen. Mieterinnen und Mieter können dann die ortsübliche Vergleichsmiete für die Wohnung im unmöblierten Zustand zum Beispiel anhand des einschlägigen Mietspiegels ermitteln und abschätzen, ob sich der Zuschlag für die Möblierung in einem angemessenen Rahmen bewegt. Auf Wohnraumüberlassungen zum kurzfristigen Gebrauch wie Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen ist diese Vorschrift nicht anwendbar. Die derzeit nur für außerordentliche fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzug geltenden mieterschützenden Regelungen, insbesondere das Nachholrecht und die sogenannte Schonfrist, werden auf die ordentliche Kündigung übertragen. Die Harmonisierung bringt auch für die Vermieterinnen und Vermieter mehr Rechtssicherheit. Das zu diesem ersten Thema. Dann hat die Bundesregierung heute den 16. Bericht über ihre Menschenrechtspolitik für den Zweijahreszeitraum 1. Oktober 2022 bis 30. September 2024 beschlossen. Die Förderung und der Schutz der Menschenrechte ist eine tragende Säule der Politik der Bundesregierung, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Der vorliegende Bericht hebt den Einsatz für die Menschenrechte als Querschnittsaufgabe hervor, die alle Politikfelder durchzieht. Er präsentiert die innen- und außenpolitischen Aktivitäten und Initiativen der Bundesregierung sowie mehrere thematische Schlaglichter. Darüber hinaus zeigt der Bericht die menschenrechtlichen Entwicklungen in ausgewählten Länderkontexten sowie die jeweiligen Maßnahmen der Bundesregierung und der Europäischen Union zur Förderung der Menschenrechte auf. Der gut 150 Seiten lange Bericht wird dem Bundestag zugeleitet und auch auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes eingestellt. Weiter hat das Kabinett heute den Entwurf des Pflegekompetenzgesetzes beschlossen. Minister Lauterbach hat sich dazu vor wenigen Minuten in einer Pressekonferenz geäußert. Daher hier nur kurz: Mit dem Entwurf sollen die Kompetenzen von Pflegefachpersonen besser genutzt und ihre Befugnisse ausgeweitet werden. So sollen sie künftig eigenständig weitergehende Leistungen als bisher erbringen können. Das soll die Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen weiter verbessern und zugleich den Pflegeberuf attraktiver machen. Angesichts des demografischen Wandels ist das ein wichtiges Vorhaben, das auch dazu beitragen wird, die Versorgung in der Fläche zu sichern. Zudem soll mit dem Gesetz unter anderem die pflegerische Versorgung in gemeinschaftlichen Wohnformen eingeführt werden. Insgesamt werden mit dem Gesetz also nicht nur Pflegepersonen, sondern auch die Pflegestrukturen gestärkt. Das Kabinett hat darüber hinaus heute einen Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der nationalen Suizidprävention beschlossen. Auch dazu hat Minister Lauterbach ja gerade in diesem Raum eine Pressekonferenz gegeben, deshalb auch dazu nur kurz. Der Entwurf enthält Regelungen, die dazu beitragen sollen, Suizidversuche und Suizide möglichst zu vermeiden. Das soll durch mehr Information, Aufklärung, Forschung und Unterstützung geschehen, in enger Begleitung der Länder und weitere Akteure der Suizidprävention. Erfahrungen aus anderen Staaten haben gezeigt, dass die Suizidprävention gesamtstaatlich gestärkt wird, wenn sie auf nationaler Ebene begleitet und strukturell verankert wird. Vor diesem Hintergrund greift der Gesetzentwurf Maßnahmen auf, die auf Bundesebene wahrgenommen und umgesetzt werden können. So soll etwa eine Bundesfachstelle für Suizidprävention im Bundesgesundheitsministerium eingerichtet werden, die zielgerichtet und evidenzbasierte Maßnahmen zur Suizidprävention konzipiert, initiiert und die verantwortlichen Akteure bei der Umsetzung fachlich berät. Die Bundesfachstelle soll unter anderem ein Konzept für eine zentrale Krisendienstnotrufnummer erarbeiten. Und schließlich noch die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 2030. Das Kabinett hat diese heute beschlossen. Hierzu hat die Bundesumweltministerin sich bereits geäußert, daher auch hierzu nur in Kürze. Die neue Strategie will dem dramatischen Verlust an Arten, Lebensräumen und innerartlichen Vielfalt entgegenwirken. Sie wurde seit 2019 mit Hilfe eines umfassenden Beteiligungsprozesses erarbeitet und entwickelt die nationale Strategie für biologische Vielfalt von 2007 fort. Sie bildet einen strategischen Rahmen bis 2030. Die NBS 2030 setzt die globalen Ziele des Biodiversitätsrahmens von Kunming-Montreal auf Ebene des Übereinkommens über die biologische Vielfalt sowie die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 um. Die Strategie verfolgt insgesamt 64 Ziele in 21 Handlungsfeldern mit ambitionierten und konkreten Maßnahmenvorschlägen, zum Beispiel neben der Ausweisung von Schutzgebieten und der Sicherung von Wildnisgebieten ist deren Vernetzung von zentraler Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität. Bis 2030 soll der tägliche Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche auf unter 30 Hektar pro Tag reduziert werden. Ob die Ziele erreicht werden, soll über Indikatoren und Überprüfungsmechanismen messbar sein. Eine Geschäftsstelle soll die Umsetzung künftig konsequent begleiten, einfordern und überwachen. Die Maßnahmen sollen in zwei aufeinanderfolgenden Aktionsplänen festgelegt werden. Der erste Aktionsplan mit rund 250 geplanten Maßnahmen von 2024 bis 2027 ist neben dem Strategieteil ein Bestandteil der nationalen Biodiversitätsstrategie. Ein zweiter Aktionsplan soll darauf aufbauen. Soweit die Themen, die ich Ihnen aus dem Kabinett berichten kann.
Herzlichen Dank. Und
hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Mein Mikrofon wieder anmachen. Herzlichen Dank dafür. Bevor wir zu Fragen kommen, habe ich noch eine Geschichte, weil ich vergessen habe, nämlich unsere Gäste zu begrüßen. Das sind 17 Hospitantinnen, Hospitanten, Referentinnen und Referenten und Anwärterinnen und Anwärter aus dem Auswärtigen Amt. Und sie sind im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung hier. Herzlich willkommen. Und dann kommen wir zu Fragen zu den genannten Kabinettsthemen. Herr Rinke.
Ja, Herr Büchner, zum Thema Mietpreisbremse. Also die rot-grüne Minderheitsregierung, die bis Montag bestand, hatte ja auch keine Mehrheit gefunden im Bundestag, um die Mietpreisbremsverlängerung durchzusetzen. Jetzt gibt es nochmal eine neue Regelung. Sind Sie denn optimistisch, dass das vor der Bundestagswahl jetzt noch verabschiedet werden kann? Und wenn ja, mit wem?
Ja, wie das ja mit allen Gesetzentwürfen ist, ist das jetzt dann in Sache des Parlaments. Und dort muss man schauen, ob man dafür noch Mehrheit findet.
Ja, und können Sie uns auch sagen, wie groß da die Wahrscheinlichkeit von Ihrer Seite aus eingestuft wird?
Naja, die Mehrheitsverhältnisse kennen Sie alle. Das Kabinett hätte die Dinge aber nicht beschlossen, wenn die Regierung, die ja weiter existiert, bis zur Wahl einer neuen, das nicht für wichtig und richtig halten würde.
Dazu, Herr Kollege.
Eine Frage zur Ausweitung des Kurzarbeitergelds. Wie soll das
finanziert werden? Jetzt einmal nochmal, gibt es Fragen zur Mietpreisbremse?
Achso, ist nicht mit.
Das ist nicht der Fall, dann bitte.
Okay, Frage zur Ausweitung des Kurzarbeitergelds. Wie soll das finanziert werden? Ich weiß nicht, ob das ans Finanzministerium oder ans Arbeitsministerium geht.
Das ist das Arbeitsministerium, ne? BMAS.
Ich warte gerade nur ganz kurz auf das rote Lämpchen. Die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes ist ja ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, was aus Beiträgen der Arbeitslosenversicherung bezahlt wird. Insofern keine Mittel aus dem Haushalt.
Weitere Fragen dazu? Noch Fragen zu einem der genannten Themen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu weiteren Fragen. Herr Kollege, vor Herrn Saffelberg. Ja.
Sehe ich gar nicht. Ach ja. Jetzt. Ja, vielen Dank. Herr Büchner, ich hätte mal eine Frage zu der Anekdote, die Friedrich Merz am Montag im Parlament angesprochen hat. Da hat der Kanzler dann ja relativ energisch zurückgewiesen, dass er in irgendeiner Form nichts bei EU-Räten beiträgt oder dass er da schweigsam ist oder so ähnlich. Aber korrigieren Sie mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich habe ihn noch noch nicht gehört, dass er gesagt hat, das, was Friedrich Merz hier gesagt hat, beschrieben hat, den Umstand, dass ein Staatschef auf ihn, ein Regierungschef auf ihn zugekommen ist und ihn gebeten hat, mehr zu reden. Ich habe ihn das nicht dementieren hören. Deswegen meine Frage an Sie, ist es so, dass das, dass auch dieser Teil, diese spezielle Anekdote nie stattgefunden hat, oder gab es eine ähnliche Situation, sie wurde nur falsch dargestellt von Herrn Merz?
Also wenn ich das richtig sehe, hat sich der Bundeskanzler gestern dazu in einem anderen Rahmen, nämlich bei der Vorstellung des SPD-Parteiprogramms geäußert, und dazu kann ich nichts weiter ergänzen.
Naja, das war nach meinem Verständnis alles sehr vage. Da hat er nur gesagt, also ich trage immer viel zu den Diskussionen bei. Aber er hat nicht widersprochen, dass sozusagen diese Situation selbst sich zugetragen hat.
Ja, ich habe den Bundeskanzler so verstanden, dass er das für eine Falschbehauptung hält.
Okay, danke.
Weitere Fragen dazu? Dann Herr Safelberg, neues Thema.
Ja, genau. Also in den Niederlanden hat der Politiker Geert Wilders gedroht, um, dass seine Minister die Regierung verlassen, wenn es bei Asyl und Migration nicht was Neues gibt quasi. Deswegen wollte ich fragen an das Bundesinnenministerium, ob sie schon eine Bilanz haben von den Grenzkontrollen Deutschland-Niederlande, beziehungsweise ab September hat man da noch was gemacht. Also können Sie sagen, ob da die Zahlen der illegalen Migration, die Rückweisungen an der Grenze, offene Haftbefehle und eventuell ob wie viele Schmuggler und Extremisten festgenommen wurden?
Also die Bundespolizei veröffentlicht dazu eine monatliche Bilanz, wo sie die Zahlen entnehmen können zu irregulären Einreisen, zu Zurückweisungen an den Grenzen und Ähnlichem. Insofern würde ich Sie bitten, da in die monatlichen Übersichten zu schauen, und runtergebrochen auf einzelne Grenzabschnitte wie die deutsch-niederländische Grenze müssen Sie sich bitte an die Bundespolizei wenden, die Ihnen die Zahlen dann aufschlüsseln kann.
Vielen Dank für den Hinweis. Auch noch aus aktueller Perspektive wollte ich noch hinzufügen, weil eben diese Kabinettskrise in den Niederlanden so ständig über das Geschehen schwebt. Der niederländische Ministerpräsident, der schon ziemlich lange im Amt ist, war immer noch nicht hier in Berlin. Und normalerweise sind die seit, also 5 Minuten später nach Ernennung, sind sie gefühlt häufig schon in Berlin. Also wann gibt es eine Einladung nach Den Haag für Ministerpräsident Schoof, um sich kennenzulernen?
Geht bestimmt an den Regierungssprecher, oder die Frage?
Ja.
Habe ich kurz abgelenkt. Sagen, können Sie bitte den letzten Teil nochmal wiederholen?
Ja, also der Ministerpräsident in den Niederlanden, der heißt Dick Schoof. Ja. Also der ist seit vielen Monaten ist er im Amt. Normalerweise ist das Erste, was sie machen, ist eigentlich Deutschland besuchen. Also sich kennenlernen. Und bisher ist es noch nicht dazu verstanden. Gekommen. Vielleicht können Sie das erklären?
Ich kann das nicht weiter erklären, außer dass ich sagen kann, dass wir grundsätzlich ja mit allen unseren Nachbarn ein gutes und ein gutes Arbeitsverhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis pflegen. Und deshalb wird es dazu bestimmt kommen. Aber ich habe hier keine aktuellen Terminankündigungen.
Also gibt es diese Einladung schon?
Ich kann Ihnen, wie gesagt, dann etwas sagen, wenn die Termine feststehen.
Neue Frage, Herr dazu? Nee. Neue Frage, Herr Wurzel.
Danke. Frage an Herrn Wagner vom Auswärtigen Amt. Können Sie etwas mit uns teilen, was gestern rausgekommen ist bei Ihrer Erkundungsmission in Damaskus?
Ja, vielen Dank, Herr Wurzel. Es ist in der Tat so, dass ja gestern eine deutsche Delegation unter Leitung des Nah- und Mittelostbeauftragten des Auswärtigen Amtes, Tobias Tunkel, in Damaskus war und dort erste Gespräche geführt hat. Im Zentrum dieser Gespräche standen die politischen Umbruchprozesse, die da jetzt in Syrien ja laufen, und natürlich die Erwartungen mit Blick auf den Schutz von den Rechten von ethnischen und religiösen Gruppierungen, aber eben auch von Frauenrechten, und eben die Frage, inwiefern wir auch beitragen können. Sie wissen, dass die Lage vor Ort ja weiter eine sehr dynamische ist und sozusagen noch vollkommen eigentlich unklar ist, in welche Richtung das geht. Umso mehr ist dann natürlich im Moment die internationale Gemeinschaft gefragt, sich jetzt dort zu engagieren. Insofern waren das, glaube ich, hilfreiche Gespräche, um unser Lagebild da jetzt mal zu vervollständigen. Ich glaube, zu den Gesprächspartnern kann ich Ihnen ja noch sagen, dass die IAA-Kollegen den Führer der HTS getroffen haben, den Bildungsminister der HTS-geführten oder HTS-eingesetzten Übergangsregierung und auch den von Seiten der HTS zuständigen für die Auslandsbeziehungen. Es gab auch Termine mit Jurischer Zivilgesellschaft und es gab auch einen Termin mit Religionsvertretern. Und natürlich hat die Mission auch Gelegenheit geboten, einmal die deutsche Botschaft, die Liegenschaft in Damaskus in Augenschein zu nehmen.
Nachfrage, können Sie sagen, ob mit der HTS auch gesprochen wurde über das Thema Abschiebungen?
Also ich werde jetzt hier nicht aus den Gesprächen berichten können, aber lassen Sie mich vielleicht einmal zu dem Thema sagen, ich glaube, wir sollten da jetzt nicht Schritt 5 vor Schritt 1 gehen. Also im Moment stellen sich doch in Syrien die Frage, wie dieser Umbruchsprozess gestaltet werden wird und ob wir uns sozusagen oder ob Syrien sich auf den Weg macht, was sich, glaube ich, unserer Wahrnehmung nach viele Menschen in Syrien ja wünschen, in eine friedliche, stabile und sichere Zukunft. Und da stellen sich sehr viele Fragen, elementarster Daseinsvorsorge. Wir haben weiterhin in Teilen des Landes ja auch Kämpfe. Insofern, glaube ich, stellt sich im Moment wirklich die ganz dringende und essentielle Frage der Stabilisierung Syriens. Und da ist die internationale Gemeinschaft jetzt gefragt.
Herr Rinke?
Ja, ich hätte ganz gerne gefragt, Herr Wagner und vielleicht auch Herr Kall, ob denn es bei den Gesprächen blieb über die Einschätzung, was HTS machen will, oder ob es auch Gespräche gab über mögliche Rückführungsflüge. Ich meine damit jetzt nicht in Anführungszeichen normale Flüchtlinge und Menschen, die ihr Bleiberecht haben, sondern Straftäter, weil das ja von der Bundesregierung auch mehrfach angekündigt wurde, dass man Straftäter auch nach Syrien zurückführen würde.
Herr Rinke, ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie gerade abgelenkt waren, aber ich glaube, ich habe ja dazu relativ umfangreich eben Stellung genommen. Also nochmal, das war jetzt eine erste gute Gelegenheit, mit HTS und mit den de facto Machthabern in Damaskus da in Kontakt zu treten. Wir haben ja immer gesagt, dass wir natürlich wissen, wo HTS auch ideologisch ursprünglich mal herkam. Soweit man jetzt das überhaupt sagen kann, agieren, glaube ich, die de facto Machthaber in Damaskus gerade in eine sehr umsichtige Richtung. Aber man muss jetzt mal schauen, wo das hingeht. Insofern war das eine erste Kontaktaufnahme. Und wie gesagt, die dringende Frage, die sich im Moment stellt, ist die Frage nach der Stabilisierung Syriens. Das ist, glaube ich, das, was jetzt im großen Vordergrund steht.
Genau, das habe ich schon verstanden. Aber ich wollte noch mal konkret wissen, ob deshalb, weil Sie es so begründet haben, nicht über so Fragen wie Rückführung gesprochen wurde.
Also die Lage in Syrien ist weiterhin, wie sie ist. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Wir haben in Teilen des Landes Kämpfe. Wir haben einen politischen Prozess in Damaskus, wo vollkommen unklar ist, in welche Richtung das geht. Insofern, glaube ich, steht jetzt wirklich die Frage der Stabilisierung Syriens im Vordergrund. Aber vielleicht will Max Kall auch noch ergänzen.
Genau, das kann ich fürs BMI nur unterstreichen. Wir sind selbstverständlich beteiligt, eng beteiligt an der Syrien-Taskforce des Auswärtigen Amtes. Und das, was Herr Wagner beschrieben hat, ist ja das Entscheidende. Die weitere Stabilisierung der Lage. Erst dann sind ja auch konkrete Rückkehrmöglichkeiten nach Syrien gegeben für Menschen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben oder ihr Bleiberecht verloren haben. Und insbesondere auch für Straftäter, die wir natürlich zurückführen und abschieben wollen. Dazu laufen ja seit längeren Prüfungen, die sich bisher darauf fokussiert hatten, Wege über die Region, über Nachbarstaaten zu finden. Jetzt kann es vielleicht auch wieder direkte Wege geben. Natürlich geht es auch deshalb darum, Gesprächskanäle aufzubauen. Aber die Voraussetzung auch dafür, dass man rechtmäßig zurückführen kann nach Syrien und das nicht auch sofort vor Gerichten in Deutschland zu Recht scheitert, sind ja so sichere Verhältnisse, dass Menschen dort nicht an Leib und Leben bedroht sind. Und deswegen geht es um die weitere Aufklärung der Lage, um die weitere Stabilisierung der Lage und natürlich darum, differenziert alle Möglichkeiten zu prüfen, auch der Rückkehr und da sehr genau zu differenzieren zwischen Menschen, die natürlich gut integriert sind in Deutschland und deshalb hier auch sehr gute Bleibeperspektiven haben. Wir auch wollen, dass Menschen bleiben, die beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt oder in der Ausbildung oder in anderen Bereichen schon sehr gut integriert und in Deutschland angekommen sind. Bei anderen, wie Sie angesprochen haben, Straftätern, haben wir ein großes Interesse, dass diese Personen zurückkehren. Aber bei alledem hängt das von der weiteren Stabilisierung der Lage ab.
Herr Blank.
Ja, eine Frage auch an Herrn Wagner. Manche Dinge müssen jetzt schnell gehen in Syrien. Haben Sie einen Zeithorizont für die Wiedereröffnung der Botschaft? Im Januar, im Februar, erst im Sommer?
Also ich kann hier keine konkreten Daten nennen, weil Sie, wie Sie sich vorstellen können, auch dafür ja bestimmte Voraussetzungen gelten müssen. Aber wie gesagt, gestern war das jetzt eine gute Gelegenheit, mal unsere Liegenschaft dort in Augenschein zu nehmen. Und wir prüfen jetzt alle Optionen, inwiefern und wann wir eine Präsenz in Damaskus auch wiederherstellen können. Ich glaube, man kann schon sagen, das geht ja, glaube ich, auch aus dem hervor, was wir hier gerade vortragen, dass wir natürlich ein Interesse daran haben, dass Syrien stabilisiert wird und dass dort die internationale Gemeinschaft und auch wir eine Rolle zu spielen haben. Und das setzt natürlich auch eine diplomatische Präsenz in Damaskus voraus. Aber ich kann hier keine konkreten Zeitlinien nennen.
Pardon? Geht?
Zusatzfrage, ich habe ja explizit nicht nach einem konkreten Datum gefragt, sondern nach einem Horizont, also Anfang des Jahres oder so, wollen Sie auch nicht dazu sich äußern.
Den Horizont, den ich gerade beschrieben hatte, ist Ihnen wahrscheinlich zu vage, aber ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
Frau Hamburger auch dazu?
Ja. Auch an Herrn Wagner und möglicherweise auch an Herrn Büchner. Die Türkei wird ja auch in einem Nach-Assad-Syrien eine Rolle spielen oder im Wiederaufbau. Die EU-Kommissionspräsidentin hat sich jetzt mit Erdogan getroffen, plant die Bundesregierung auch entsprechend sich mit türkischen Vertretern, mit Erdogan zu treffen, um mit ihm über Syrien zu sprechen?
Also wir sind ja in einer sehr engen Abstimmung mit unseren türkischen Partnern. Sie wissen, dass der Syrien-Koordinator des Auswärtigen Amtes, Tobias Lindner, Staatsminister Lindner, ja vor kurzem erst mit dem stellvertretenden türkischen Außenminister gesprochen hat. Auch die Außenministerin steht natürlich in Kontakt mit ihrem türkischen Amtskollegen. Es ist in der Tat so, dass jetzt da der Austausch mit den Nachbarn Syriens, und da ist die Türkei natürlich ein ganz wichtiger, aber eben auch den anderen arabischen Nachbarn Syriens ganz wichtig ist und in diesen Formaten, die es gibt und in den sozusagen internationalen Treffen, die es dort gibt, stimmen wir uns dann natürlich eng ab, aber eben auch im direkten Kontakt.
Herr Nils?
Ja, genau dazu. Man konnte den Eindruck haben bei der ersten Pressekonferenz von Donald Trump, der von Erdogan als dem Smart Guy sprach, was das Zustandekommen und den jetzigen Stand in Syrien angeht, teilt. Die Bundesregierung teilt ihre Chefin, Herr Wagner, diesen Eindruck von der Bedeutung Erdogans für die weitere Entwicklung, für die Stabilisierung, wie Sie es gerade nannten, in Syrien. Gibt es möglicherweise bilaterale schon Kontaktaufnahmen, auch schon deutlich vor dem 20. Januar, dass man in der Richtung gemeinsam an einem Strang zieht? Oder ist das ein überbetonter Eindruck von diesem Auszug der Pressekonferenz von Herrn Trump?
Naja, im Moment gibt es ja noch, sozusagen, wir stehen ja noch vor der Amtseinführung von Präsident Trump. Insofern arbeiten wir natürlich im Moment besonders eng mit der noch bestehenden US-Administration zusammen. Das ist ja für die Außenministerin, ihr amerikanischer Amtskollege Blinken. Natürlich schauen wir auch, und das gehört ja auch zu einem umsichtigen Vorgehen, wie sich die zukünftige US-Regierung da positioniert und vielleicht nochmal zur Rolle der Türkei. Also es ist doch vollkommen unbestritten, dass die Türkei in der Region eine wichtige und zentrale Rolle spielt. Insofern nochmal, wir stehen da in einem engen Austausch und werden den auch fortführen. Wir gucken natürlich im Moment mit einer gewissen Besorgnis auf die Lage in den Gebieten in Nordost- und Nordwestsyrien. Sie haben ja vielleicht auch die Einlassung der Ministerin gestern auf der Plattform X gesehen dazu. Es ist jetzt eben ganz wichtig und essentiell, dass alle Akteure, die da eine Rolle spielen wollen und spielen können, eine konstruktive Rolle in Syrien spielen und eben, dass wir es schaffen, als internationale Gemeinschaft die Entwicklung in Syrien so zum Positiven zu fördern, dass wir auf einen friedlichen und stabilen und sicheren Weg für Syrien kommen. Syrien war ja sehr lange, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, ja, sehr stark von den auch ausländischen Interessen geprägt und von einem Bürgerkrieg geprägt, der ein riesiges Leid, eine riesige Flucht, eine riesige Zerstörung in diesem Land hinterlassen hat. Und deshalb muss es uns doch jetzt darum gehen, die Dinge so dahin zu lenken, dass wir in eine stabile Entwicklung kommen.
Herr Tufik-Nier.
Herr Wagner, Sie haben gerade die Rolle der ausländischen Mächte angesprochen. Eines dieser Mächte ist Israel. Gestern war der israelische Ministerpräsident auf dem Berg Hermon und hat gesagt, dass Israel auf unbestimmte Zeit in den Golanhöhen bleiben wird, in der Pufferzone. Wurde das auch thematisiert mit den neuen syrischen Machthabern? Und gibt es eine Reaktion zu den Äußerungen von Netanyahu auch gestern?
Also Herr Tufik Nir, ich würde Sie zu der Frage Golan und wie die israelische Regierung da gerade agiert auf meine Einlassung von Montag verweisen. Da war ich ja sehr deutlich. Ich glaube, das ist weiterhin unsere Position dazu.
Eine Reaktion zu Netanyahus Äußerung, dass wir auf unbestimmte Zeit da bleiben?
Naja, ich habe ja am Montag, also ich wiederhole es jetzt gerne auch nochmal, ja, es gibt eine klare Positionierung der Bundesregierung. Der Golan ist annektiertes Gebiet. Diese Annexion akzeptiert Deutschland und viele andere internationale Partner nicht, weil sie völkerrechtswidrig ist. Und insofern ist die Positionierung der Bundesregierung da eine sehr klare. Und das ist natürlich auch etwas, was wir mit unseren israelischen Partnern thematisieren.
Wurde aber den syrischen Machthabern thematisiert.
Also auch da haben wir, glaube ich, unsere Position sehr deutlich beschrieben. Es ist doch vollkommen klar, dass die territoriale Integrität Syriens, wenn wir eine stabile Entwicklung in Syrien haben wollen, die territoriale Integrität Syriens ganz wichtig ist. Und eben da nochmal der Appell, aber den haben wir hier auch schon formuliert, dass alle die Einflussgrößen aus der Region, die da Einfluss nehmen und ja auch zum Teil legitime Sicherheitsinteressen geltend machen, es sozusagen mit maximaler Zurückhaltung tun und da jetzt die Prozesse und die Dynamik in Syrien zu einem Positiven mitgestalten. Ich glaube, das kann ich hier jetzt an der Stelle nur noch mal wiederholen.
Herr Jessen? Ja, zur Situation in den von Kurden bewohnten Gebieten im Nordosten. Dort fliehen jetzt Kurden, weil unter anderem von der Türkei unterstützte syrische Milizen sie vertreiben. Welche Erwartungen oder welche Forderungen haben Sie A gegenüber der Türkei und B hat dieses in den Gesprächen in Damaskus eine Rolle gespielt, was die derzeitigen Machthaber tun können, um eine solche Vertreibung zu verhindern?
Naja, auch da, Jessen, ich glaube, unsere Haltung und die unserer Partner ist da klar. Alle ausländischen Akteure, die jetzt in Syrien sozusagen Einfluss nehmen, sind natürlich aufgerufen, sich konstruktiv einzubringen. Und in der Tat sind wir besorgt mit Blick auf die Kämpfe, die es dort weiter im Nordosten und im Nordwesten Syriens gibt. Ich habe Sie ja schon auf die Äußerungen der Ministerin verwiesen von gestern. Wir messen der Einheit des syrischen Staates eine ganz große Bedeutung zu. Die territoriale Integrität ist da sehr wichtig. Ich glaube, sozusagen das Letzte, was Syrien jetzt braucht und diese Ecke Syriens braucht, ist eine neue Gewaltspirale und neue Kämpfe. Insofern gibt es ja Bemühungen, vor allen Dingen unserer amerikanischen Partner, dort einen Waffenstillstand als ersten Schritt zur Beruhigung zu halten. Der ist jetzt nochmal verlängert worden, der ist sehr brüchig. Es gibt weiterhin auch Kämpfe, aber ich glaube, diese Bemühungen gilt es zu unterstützen. Und natürlich ist es auch etwas, was wir in Damaskus aufgenommen, eine Frage, die auch bei den Gesprächen Damaskus eine Rolle gespielt hat. Aber nochmal, es ist wirklich, alle Teile der internationalen Gemeinschaft sind aufgerufen, jetzt das zu tun, was es für eine Stabilisierung Syriens braucht.
Ja, aber es findet im Moment ja das genaue Gegenteil statt und vor allem vorangetrieben durch die Türkei. Der Anspruch des Schutzes religiöser und ethnischer Minderheiten, den sowohl die Bundesregierung als auch HTS formuliert hat, im Moment findet das Gegenteil da statt. Die Türkei unterstützt Milizen, die Kurden vertreiben, und die Türkei bereitet sich offenbar auf eigenes militärisches Eingreifen vor. Was tut die Bundesregierung, um das zu verhindern, über die Äußerung von Besorgnis hinaus?
Wir sprechen mit unseren türkischen Partnern und formulieren ja sehr klar, was ich jetzt ja hier schon mehrfach zum Ausdruck gebracht habe. Natürlich haben wir Verständnis für die legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei, aber bei allem Verständnis für diese legitimen Sicherheitsinteressen gilt eben auch, dass die Türkei sich in ihrem Vorgehen an das Völkerrecht halten muss und dass jetzt Zurückhaltung das Gebot der Stunde ist, um eben die Gewaltspirale im Norden Syriens nicht weiter anzufachen und zu deeskalieren.
Nächste Frage, Herr Kollege, nochmal.
Nochmal eine Nachfrage zu dem gestrigen Besuch in Damaskus, Herr Wagner. Wie plant die Bundesregierung jetzt den Kontakt zu HTS zu halten? Läuft das auf der Ebene von Herrn Tunkel? Wird es weitere Reisediplomatie geben? Sie haben ja auch einen Syrien-Sonderbeauftragten ernannt. Plant die Ministerin irgendwann eine Reise nach Syrien? Können Sie etwas in dieser Richtung sagen?
Also Sie kennen den Standardspruch, ich weiß, der ist nicht sehr befriedigend für Sie, aber Reisen der Ministerin kündigen wir an, wenn sie anzukündigen sind. Also diese Bemühungen gehen natürlich sehr intensiv weiter. Es gibt den Syrien-Koordinator Tobias Lindner, den ich ja schon erwähnt habe, der jetzt auch nochmal in die Region reist und an seine Gespräche, die er schon geführt hat, anknüpft, vor allen Dingen auch mit den Partnern im Golf. Es gibt natürlich die Kontakte, die da jetzt etabliert sind, die wir auch weiter bespielen werden. Und ich glaube, man muss jetzt schauen, und deshalb sind, glaube ich, auch die nächsten Wochen wirklich sehr entscheidend, was wir als internationale Gemeinschaft tun können. Und da ist eben die Abstimmung mit unseren Partnern so wichtig, nicht nur mit den Amerikanern, eben aber auch mit den europäischen Partnern, mit den Partnern in der Region, die wir ganz intensiv führen, zu schauen, wie die internationale Gemeinschaft die Entwicklung in Syrien begleiten kann und bei einer Stabilisierung unterstützen kann.
Herr Jung.
Herr Wagner, weil Sie meinten, die deutschen Diplomaten hätten sich in Damaskus auch mit dem HTS-Führer getroffen. Einfach nur eine Verständnisfrage, ist es eigentlich richtig unproblematisch, einen gesuchten Terroristen zu treffen, beziehungsweise den Führer einer terroristischen Vereinigung?
Sie haben recht, dass HTS gelistet ist als Terrororganisation der UN, aber es ist eindeutig rechtlich auch so, dass Kontakte dadurch nicht unterbunden sind oder nicht sozusagen nicht möglich sind. Es geht ja hier vor allen Dingen um wirklich ganz essentielle diplomatische Kontakte, die ja sozusagen der Stabilisierung und dem Frieden dienen. Insofern ist das möglich. Ich habe aber, und das kann ich ja nochmal betonen, wir sind da nicht naiv. Wir wissen, wo die HTS ideologisch herkommt. Und wir haben ja auch mehrfach schon betont auf unterschiedlichen Ebenen, dass wir natürlich HTS auch daran messen werden, wie sie jetzt mit Gruppierungen unterschiedlicher Ethnie, unterschiedlicher Religion in Syrien umgehen. Und da muss man jetzt, glaube ich, einfach sehr genau hinschauen. Die ersten Signale, die man da sieht, sprechen eher für ein umsichtiges Vorgehen. Aber das ist etwas, was wir und was die internationale Gemeinschaft natürlich sehr genau beobachten wird.
Zusatz?
Herr Keil, für den Generalbundesanwalt ist ja HTS in Deutschland eine terroristische Vereinigung. Ist der Plan der Bundesregierung weiterhin, dass HTS hier verboten bleibt als Terrororganisation?
Da wäre das BMJ der richtige
Ansprech. Ja, sorry.
Genau, wir sind in der Tat dafür zuständig. Also ich kann Ihnen hier vielleicht bestätigen an der Stelle, dass in der Tat das Bundesministerium der Justiz schon 2018 eine allgemeine Strafverfolgungsermächtigung nach 129b StGB für die Verfolgung von Straftaten der HTS erteilt hat. Das Bundesjustizministerium überprüft fortlaufend, ob das auch weiterhin so der Fall ist. Mehr kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt dazu leider nicht mitteilen.
Dann Herr Warbeck, war das auch zu sehen?
Herr Wagner, Syrien unterliegt ja nach wie vor einem sehr umfassenden Sanktionsregime. Jetzt kam aus der EU-Kommission und auch gestützt von einigen EU-Hauptstädten die Forderung, dass man die Aufhebung der Sanktionen dermaßen oder in der Form konditionalisiert, dass man sagt, die wird erst aufgehoben, wenn die russischen Stützpunkte in Tartus und Hymenin aufgekündigt werden. Da würde mich interessieren, unterstützt denn die Ministerin diese Forderung oder spricht sie sich eher dagegen aus?
Ja, danke, Herr Warbeck, für die Frage. Das knüpft ja im Grunde auch an eine Thematik, die ja hier vorher auch schon gefragt worden ist. Natürlich ist die Frage, wie gehen wir jetzt mit Sanktionen mit Blick auf Syrien, mit den bestehenden Sanktionen, um eine wichtige, eine, die jetzt sehr intensiv auch international beraten wird. Es ist ja einfach so, dass wir da eine Lageentwicklung haben. Wir sind ja nicht mehr dort, wo wir noch vor, und man hatte ja die Entwicklung auch nicht voraussehen können, wo wir vor 2 Monaten waren, wo sozusagen große Teile Syriens noch unter der Kontrolle des Assad-Regimes standen. Insofern ist das eine Diskussion, die geführt wird. Ich kann dazu jetzt hier sozusagen nicht vorschattieren, wo es hingehen wird, aber es stellt sich natürlich die Frage, wie man die Weichen stellen kann, um eben die Stabilisierung Syriens auch zu begleiten von internationaler Seite her. Weil Sie mich nach dem russischen Einfluss in Syrien fragen, ich glaube, es hat in Damaskus keiner so richtig vergessen, wie sich
Russland in den letzten Jahren in Syrien betätigt hat und mit welcher Gewalt auch gegen Zivilbevölkerung Russland dort aufgetreten ist, mit welchen Bomben. Insofern ist das, glaube ich, ein Aspekt, der bei der Bewertung Russlands zukünftiger Rolle in Syrien auch bei den Menschen dort eine gewisse Rolle spielt. Aber ich spekuliere jetzt hier nicht über Konditionierungen oder über sozusagen die weiteren Entwicklungen. Das sind alles Diskussionen, die jetzt geführt werden.
Gut, das ist ja nicht nur eine Spekulation. Also es wurde ja explizit aus Brüssel so kommuniziert. Da wäre nur meine Verständnisfrage jetzt unabhängig von Russland. Aber generell wird ja auch von der Bundesregierung freie Bündniswahl propagiert. Wie sieht sich denn die Bundesregierung in Bezug auf die Aufhebung der Sanktionen? Will sie das grundsätzlich als Instrument nutzen, um Einfluss auszuüben auf die Bündniswahl der aktuellen Übergangsregierung, sei es in Bezug auf China oder Russland? Oder lässt man die Sanktionen davon völlig oder die Aufhebung derselbigen davon völlig unbenommen?
Aber ich glaube, wir werden da nicht zusammenkommen, weil wir da eine sehr unterschiedliche Auffassung haben. Aber ich glaube, es wäre ein großer Fehler darzustellen, dass sozusagen die Rolle, die ein großer Teil der internationalen Gemeinschaft, die Deutschland, Europa, zu amerikanischen Partner spielen kann und die Rolle, die Russland in breiten Teilen dieser Welt spielt, nicht auf einer gleichen Ebene zu betrachten ist. Russland führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine. Russland nimmt einen sehr destruktiven Einfluss in breiten Teilen der Welt. Ich will den Saal jetzt nennen, ich kann aber eben auch auf die Geschichte in Syrien schauen. Insofern glaube ich, wird sowas bei einer Bewertung, was Sie als Bündnisfreiheit beschreiben, der sozusagen der Partnerschaft, die man da eingehen kann, auch eine Rolle spielen.
Frau Gerhäuser?
Ah, ich hatte noch eine Frage zur Türkei, aber die kann ich gerne anschließen, weil Herr Wagner ja sehr klar ausgeführt hat, warum es wichtig ist, die Türkei als konstruktiven Akteur möglichst am Tisch zu haben. Da war hier in der PPK vor wenigen Stunden Kritik zu hören an der Bundesregierung und den Rüstungsexporten in die Türkei von der GKKE. Und da würde ich gerne wissen, ob das auch bei den Erwägungen bei Ihnen eine Rolle spielt, möglicherweise da eben dann auch weniger Rüstungen in die Türkei zu exportieren, vor dem Hintergrund, dass es diese Gefahren im Norden Syrien gibt.
Da müsste ich an das zuständige BMWK verweisen.
Ja,
gerne.
Ja, es gilt hier wie das, was wir immer dazu sagen. Auf der einen Seite ist die Türkei natürlich ein NATO-Mitglied und damit spielt sie eine wesentliche Rolle bei der Verteidigung des Bündnisses. Und ich kann mich aber zu konkreten Ausführgenehmigungen im Einzelnen nicht äußern. Sie wissen, dass wir das nicht kommentieren. Sie wissen auch, dass wir solche Entscheidungen grundsätzlich ja auch immer genauer prüfen. Und alle Außen- und Sicherheits- und verteidigungspolitischen Erwägungen werden in der Bundesregierung getroffen, nicht beim BMWK. Aber wie gesagt, die Türkei ist ein wichtiges Mitglied der NATO und damit eben auch für die Verteidigung des Bündnisses wichtig.
Und dann habe ich noch eine Nachfrage im Zusammenhang. Ich weiß aber nicht, ob Sie die richtige Adresse sind, weil da ging es auch darum, dass möglicherweise auch der Rüstungsexportbericht 2023 vorliegen könnte. Gibt es da Informationen?
Ja, der Rüstungsexportbericht 2023 liegt vor. Der wurde heute dem Kabinett auch entsprechend zur Kenntnis gegeben und damit eben auch beschlossen. Und ja, ich kann dazu kurz was ausführen. Das hatten Sie gehofft, genau. Ich will dazu grundsätzlich sagen, dass der Rüstungsexportbericht für das Jahr 2023 natürlich die Sicherheits- und Krisenlage widerspiegelt, die wir weltweit aktuell erleben. Sie wissen, dass Wissenschaftler, Frieden- und Konfliktforscher davon sprechen, dass wir eine Kriegsaktivität momentan leider erleben wie seit etwa 30 Jahren nicht mehr. Sie kennen die Sicherheitsanforderungen, Sie kennen das aktuelle Sicherheitsumfeld, das wir in Europa derzeit haben und gerade dem wir gerade auch im NATO-Gebiet ausgesetzt sind. Und das alles zusammen erklärt natürlich insgesamt die stärkeren Rüstungszukäufe. Der Bericht enthält an sich aber keine neuen Zahlen, sondern er enthält die Zahlen, die wir eben auch schon bereits veröffentlicht haben. Sie wissen, dass wir seit 2022 wesentlich transparenter die Rüstungs-
Exporte darlegen in einem Quartalsbericht und nochmal in einem Halbjahresbericht. Und das ist jetzt eben die entsprechende Zusammenfassung, wo nochmal die einzelnen Genehmigungen für die Länder aufgeschlüsselt werden. Der große Anteil, es sind ca. 89% des Gesamtgenehmigungswertes im Berichtsjahr 2023. Dieser Wert geht an EU-Staaten, an NATO-Staaten, an NATO-gleichgestellte Länder, wie zum Beispiel die Republik Korea, wie Singapur und natürlich die Ukraine. Die Ukraine hat natürlich eine ganz besondere Stellung mit der Unterstützung bei ihrer Selbstverteidigung gegen den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg. Steht die Ukraine mit über einem Drittel des Wertes aller Rüstungsexportgenehmigungen erneut an erster Stelle aller Empfängerländer.
Jetzt sind wir leider ein bisschen abgeglitten von dem eigentlichen Thema, was wir vorher hatten. Deswegen muss ich jetzt noch mal fragen. Ich hatte auf meiner Liste drauf noch Herrn Rinke und Herrn Jessen. Herr Nils, auch noch was zu sehen? Nahost. Dann würde ich es gerne auch mit Blick auf die Uhr damit mit den drei Fragestellern belassen. Dann Herr Rinke als erstes. Und dann können wir noch mal, wenn es jetzt Fragen zum Rüstungsexportbericht gibt, hatte ich Herrn Jessen gesehen, dann können wir dazu noch mal zurückkommen. Herr Rinke. Ja. Deswegen will ich ja gerne das Thema Nahost auch verlassen, damit wir noch Zeit für andere Themen haben. Herr Rinke jetzt.
Genau. Geht vielleicht auch schnell. Herr Wagner, ich wollte noch einmal nachfragen zu den gestrigen Gesprächen. Vielleicht können Sie uns auch ein bisschen was verraten, was HTS eigentlich von Deutschland wollte. Also gab es da konkrete Vorschläge oder Forderungen, humanitäre Hilfe, Ausrüstung, was auch immer, oder Wiedereröffnung der Botschaft? Also vielleicht können Sie uns teilhaben lassen, was denn eigentlich die syrische Seite von Deutschland möchte.
Jetzt ist das Mikro an. Herr Rinke, sehen Sie es mir nach, dass ich Sie da nur sehr begrenzt teilhaben lassen kann. Wie gesagt, die zentrale Gesprächspunkte gestern drehten sich darum, sozusagen einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich HTS den weitere Gestaltung des politischen Umbruchs da in Syrien vorstellt, eben aber natürlich auch unsere Erwartungen zu formulieren mit Blick auf den Schutz von religiösen, ethischen Gruppierungen in Syrien, mit Blick auf Frauenrechte, aber natürlich eben auch die Frage, wie man das in Zukunft begleiten kann. Ich will jetzt hier ungern sozusagen allzu konkret werden, weil ich glaube, das sind Dinge, die wir uns jetzt sehr genau anschauen, wie, wann und sozusagen mit was man da begleitend tätig sein kann.
Aber wenn ich nachfragen darf, es gab konkrete Forderungen auch an die Bundesregierung gestern.
Ich war nicht mit in Damaskus, insofern kann ich das so konkret nicht beantworten.
Dann war jetzt Syrien noch. Wer hatte jetzt noch eine Syrien-Frage? Zu Syrien? Ayash.
Die Franzosen haben gestern ihre Botschaft wieder geöffnet. Wann sind eigentlich die Deutschen?
Herr Ayash, dazu habe ich ja eben schon was gesagt. Also wir haben gestern die Liegenschaft in Augenschein genommen und wir prüfen jetzt alle Optionen mit Blick auf einen möglichen Zeitplan, um unsere diplomatische Präsenz auch in Damaskus wieder aufzubauen.
Und als letzter jetzt zu diesem Komplex, Herr Nez nochmal.
Ja, ich wünsche mir eine unbegrenzte Teilhabe in der Antwort möglicherweise auf eine Frage zu der vorangegangenen Pressekonferenz, die die Kollegin schon angesprochen hatte. Da ging es einmal mehr um diese Quadratur des Kreises, also die hier oft beteuerte Billigung der Selbstverteidigung Israels in allerlei Schauplätzen im Nahen Osten, andererseits die Befolgung der Mahnung, nicht unbegrenzt Rüstungsgüter zu liefern. Die Kirchen haben diesen Rüstungsbericht vorhin hier vorgelegt, auch bedauert, dass das wohl nicht zu lösen sei. Gibt es irgendeine, Herr Haufe und Herr Wagner, Fortentwicklung dieser Kollision der beiden Pole, auf der einen Seite Billigung des Selbstverteidigungsrechts Israel, auf der anderen Seite Hinnehmbarkeit der weitergehenden humanitären Völkerrechtsverletzungen etc.? Oder gibt es gar eine Zahl der im Laufe der letzten 14, 15 Monate abschlägig beschiedenen Rüstungswünsche Israels?
Ich kann anfangen dazu. Ich meine, wir führen das hier immer wieder mehrfach aus, dass wir genau eben auch wegen solcher komplexen Situation oder so, wie Sie sie schildern, Komplexität von verschiedenen Erwägungen, ja, die Einzelfallprüfung hier entscheidend ist. Und darauf beziehen wir uns. Sie haben die Organisation angesprochen, die jetzt ihren Form von Rüstungsbericht vorgelegt haben. Wir schaffen ja mit unserer Transparenz an der Stelle ja auch eine sachliche, möglichst fundierte Debattenmöglichkeit. Das ist wichtig in einer demokratischen Gesellschaft, dass wir eben auch über den Rüstungsexport natürlich sprechen, dass wir entsprechend auch darlegen, warum diese in welcher Folge erfolgen. Und genau auf diese verschiedenen Erwägungen, die Sie dargelegt haben, bleibt die Antwort die Einzelfallprüfung.
Sind denn Einzelprüfungen schon mal abschlägig für Israel, also gegen Israel ausgegangen? Können Sie gar eine Zahl nennen?
Sie wissen, dass das Verfahren so aussieht, dass die Entscheidungen ja selbst im Bundessicherheitsrat fallen und wir an dieser Stelle hier dann auch die Entscheidungen im Bundessicherheitsrat immer belassen.
Herr Jessen, noch eine Frage zum Rüstungsexportbericht, ne?
Im weiteren Sinne, ja, ich hatte das angemeldet zu Kabinettsthemen, aber das greift alles ineinander, geht an Herrn Haufe auf der Top-1-Liste, also der Punkte, die ohne Aussprache beschlossen wurden, steht Entwurf einer 10. Verordnung zur Änderung der Kriegswaffenliste. Was verbirgt sich konkret dahinter?
Da muss ich momentan passen, das ist mir so nicht bekannt.
Vielleicht können Sie das dann nachliefern.
Ja, das mache ich gerne.
Ja, danke schön. Zweite Frage, ebenfalls Top-1-Liste, noch Kabinettsthemen, geht ans Finanzministerium. Es wurde auch ohne Aussprache beschlossen. Eckpunkte für die Ausgestaltung des Direktauszahlungsmechanismus zur Ermöglichung automatisierter und differenzierter Zahlungen des Bundes an die Bürgerinnen und Bürger. Ist das das, was wir in den vergangenen Jahren gelegentlich unter dem Stichwort Klimageld diskutiert oder gefragt haben?
Vielen Dank, Herr Jessen. Sie haben recht, die Eckpunkte waren heute Thema im Kabinett. Es geht um den Direktauszahlungsmechanismus. Das war auch hier schon in der Regierungspressekonferenz öfter Thema. Da hatten wir wiederholt aber dargestellt, dass es bei diesem Thema um ein zweistufiges Verfahren geht. Sie erinnern sich ja, dass die insbesondere während der Pandemie es für den Bund nicht ohne weiteres möglich war, an eine beliebige Anzahl von Personen der Bevölkerung Mittel auszuzahlen, weil die Kanäle einfach nicht zur Verfügung stehen. Der erste Schritt, wie auch im Koalitionsvertrag festgelegt, war die Festlegung der technischen Voraussetzungen. Das verbirgt sich hier dahinter. Eine zweite Frage ist eine konkrete öffentliche Leistung. Sie haben jetzt hier das Klimageld genannt, das wäre ein separater Punkt. Was die Eckpunkte hier betrifft, würde ich für die weiteren Einzelheiten auf die Pressemitteilung verweisen. Die haben wir vor kurzem versandt. Zum Klimageld würde ich sonst abgeben wollen.
Ja, also aber Klimageld ist als ein öffentlich durchaus relevant und viel diskutierter Punkt Inhalt, faktischer und sachlicher Inhalt dieses Mechanismus. Ist das richtig? Und vielleicht können Sie dann doch sagen, in welcher Weise, was da substanziell nun beschlossen wurde in Bezug auf den Mechanismus, einfach gefragt, wann dieser politische Schmorbraten endlich aus der Röhre kommt.
Okay, Ihre Formulierung mache ich mir hier selbstverständlich nicht zu eigen. Vielleicht hilft es, wenn ich...
Aber wenn es eine Pressemitteilung gibt, dann könnten Sie die vielleicht nachlesen, weil wir sind in der Zeit relativ weit fortgeschritten.
Wenn es da drin steht, gern.
Ja. Wie gesagt, der Minister hat sich auch dazu geäußert. Zu dem zweiten Aspekt müssen sich dann jeweils an die Kollegen wenden, die für die konkrete öffentliche Leistung zuständig sind. Hier geht es konkret um den Auszahlungsmechanismus an sich, die Technik.
Danke. Neues Thema.
Ja, Kolmar, RTL NTV, eine Frage auch ans BMF. Ist ja heute bekannt geworden, dass Commerzbank weitere Teile an UniCredit abgegeben hat. Es steht auch eine komplette Übernahme der Bank im Raum. Wie bewerten Sie das aus finanzpolitischer Sicht?
Ich würde das mal übernehmen, wenn es recht ist. Ja. Die Bundesregierung nimmt die Aufstockung der Derivateposition der UniCredit zur Kenntnis. Die UniCredit geht hier erneut unabgestimmt und mit unfreundlichen Methoden vor. Die heutige Nachricht ist bemerkenswert, weil UniCredit zuvor öffentlich betont hatte, vor den Bundestagswahlen nicht weiter aktiv werden zu wollen. Die Bundesregierung hat sich zum Vorgehen der UniCredit bereits klar positioniert. Wir lehnen das unabgestimmte und unfreundliche Vorgehen der UniCredit ab. Das gilt auch weiterhin und umso mehr, da es sich bei der Commerzbank um eine systemrelevante Bank handelt. Unfreundliche Attacken und feindliche Übernahmen sind im Bankensektor nicht angemessen. Der Bund als derzeit größter Aktionär unterstützt weiterhin die Commerzbank in ihrer Strategie und Eigenständigkeit. Der Bund sieht die Pläne der UniCredit auch deshalb kritisch, weil die Integration von zwei großen systemrelevanten Banken immer mit erheblichen Risiken unter anderem für die Beschäftigten einhergeht. Erst recht bei unabgestimmtem Vorgehen. Die Bundesregierung setzt sich nach wie vor mit Nachdruck für eine Vertiefung der europäischen Kapitalmarkt- und Bankenunion ein. Zahlreiche internationale Banken sind in Deutschland sehr aktiv. So finden sich unter den systemrelevanten Banken in Deutschland Häuser aus Italien, den Niederlanden und den USA. Ein unabgestimmtes Vorgehen, wie es die UniCredit in diesem Fall praktiziert, ist allerdings befremdlich und unangemessen. Die UniCredit selbst betont, dass die Beteiligung an der Commerzbank bisher ein reines Investment sei, das auch jederzeit wieder aufgelöst werden könne. Die Bundesregierung erwartet, dass die UniCredit von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird.
Aber welche Möglichkeit hat jetzt die Bundesregierung? Was tun Sie jetzt, wenn Sie das so kritisch bewerten?
Wir haben es hiermit erstmal so deutlich bewertet und wollen jetzt mal das Weitere abwarten.
Herr Rinke?
Ja, ich wollte eigentlich direkt da anknüpfen, nach den Möglichkeiten fragen, auch an das Finanzministerium, was die Bundesregierung denn außer dieser scharfen Verurteilung des Vorgehens jetzt noch tun kann, um eine Übernahme zu verhindern, weil UniCredit ja gezeigt hat, dass ihnen die Einwände der Bundesregierung relativ egal sind.
Nun, wir kennen die Nachricht ja seit wenigen Stunden. Und die Bundesregierung berät jetzt intern über die Möglichkeiten, die es gibt. Und dem möchte ich jetzt allerdings auch hier nicht spekulativ vorgreifen.
Dem habe ich hier von dieser Stelle auch insoweit nichts hin.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass Regierungen miteinander telefonieren. Nutzt der Kanzler oder der Finanzminister die Chance, jetzt mit der italienischen Regierung über diesen Fall zu reden?
Wie immer, wie ich das hier immer auch betone, stehen wir ja mit allen anderen europäischen Regierungen immer in einem engen Austausch. Ob und wann hierzu gesprochen werden könnte, will ich auch nicht zu spekulieren. Klar ist aber, es ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, das wurde auch durch diese Stellungnahme deutlich. Und die Bundesregierung wird hier mit Hochdruck nach einer guten Lösung für Deutschland suchen.
Herr Jung?
Herr Büchner, tut UniCredit irgendwas Illegales?
Ich habe hier ausgeführt, dass das unfreundlich ist. Ich habe nichts von illegal gesagt.
Also ist es legal, aber aus Ihrer Sicht nicht legitim, wie UniCredit handelt?
Ich möchte das jetzt nicht weiter interpretieren. Ich glaube, die Ausführungen waren sehr deutlich.
Weitere Fragen zum Thema UniCredit? Dann neues Thema, Herr Blank.
Ja, eine Frage auch an Herrn Büchner. Heute Abend ist ja ein Treffen führender NATO-Vertreter. Mit Zelensky, gibt es da jetzt eine offizielle Bestätigung, dass Herr Scholz auch dabei ist, der Bundeskanzler? Und es soll darum gehen, unter anderem auch für den Fall eines Waffenstillstands um Sicherheitsgarantien. Da ist die Frage, nachdem der Kanzler ja bisher immer sagt, deutsche Soldaten werden da nicht mitkämpfen, das ist wenig überraschend, ob deutsche Soldaten in einer solchen Friedenstruppe mitkämpfen könnten oder mit dabei sein könnten. Nehmen wir das Wort kämpfen mal zurück.
Also über den Termin hätten wir ja berichtet, wenn er anstünde. Da das nicht der Fall ist, gehe ich davon aus, dass der Bundeskanzler da nicht daran teilnimmt. Ansonsten hat sich ja zu dieser Frage, die Sie ansprechen, der Bundeskanzler auch in seiner letzten Regierungserklärung geäußert, dass es jetzt nicht der Zeitpunkt ist, darüber zu spekulieren, was im Falle einer Friedensvereinbarung dann zu tun wäre. Und wie immer betonen wir an der Stelle, dass wir hier nicht über die Köpfe der Syrerinnen und Syrer hinweg irgendwelche Entscheidungen oder Spekulationen anstellen.
Es ging um die Ukraine, aber
Entschuldigung, aber ich meinte,
Sie sind
sorry, ich bin gerade nur verrutscht im Land sozusagen. Aber ich meine die Ukraine, dass wir nicht über die Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg entscheiden, der Stelle.
Da kenne ich auch Ihre Sprache dazu noch eine Nachfrage. Also Sie sagen damit, es wird dieses Treffen heute Abend nicht geben, oder Sie sagen damit, der Bundeskanzler wird an diesem Treffen nicht teilnehmen? Vielleicht haben Sie jetzt gerade eine andere Information erhalten.
Okay, dann habe ich hier eine frischere Nachricht für Sie. Entschuldigung. Genau, also mehrere EU-Staaten beraten mit NATO-Generalsekretär und dem ukrainischen Staatspräsidenten Zelensky heute in Brüssel. Das ist richtig. Und heute findet auf Einladung von NATO, des NATO-Generalsekretärs, ein informelles Treffen einiger NATO-Staaten statt. Und Bundeskanzler Scholz wird daran teilnehmen. Beim Treffen soll es unter anderem...
Die Lage ja mal schnell geändert.
Ja, absolut. Wie gesagt, kommt gerade frisch dazu. Beim Treffen soll es um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Details zu den Inhalten kann ich aber an der Stelle nicht vorgreifen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Herr Rinke?
Herr Büchner, direkt da anschließend, können Sie auch bestätigen, dass der Bundeskanzler den französischen Präsidenten bei diesem Event und auch beim EU-Gipfel vertreten wird?
Genau, beim Europäischen Rat wird er den französischen Staatspräsidenten vertreten, weil der ja nach Mayotte fliegen wird.
Danke. Herr Saffelberg, war das dazu?
Ja. Ja, ich würde gerne fragen bezüglich Unterstützung von der Ukraine. Da gibt es nicht nur in Brüssel, sondern auch in Berlin Treffen, informell beziehungsweise von einigen Partnern. Neulich waren dort Deutschland, Polen, Italien, Frankreich, UK und Spanien vertreten, ganz wichtig. Gibt es nachdem der Name von niederländischen Ministerpräsidenten nicht sonderlich bekannt war, gibt es eine Einladung an die Niederlande, da vielleicht bei diesem Format, bei dieser Gruppe vielleicht beizutreten?
Ich kann nur, weil Sie sich auf das erste Treffen beziehen, Sie nehmen ja Bezug auf das Treffen im Berlin-Format. Letzte Woche war das ja in der Villa Borsig. Das ist ja ein Folgetreffen gewesen eines Formates, das wir davor auch in Warschau schon zusammen mit unseren polnischen Partnern hatten, zu dem Teilnahmeformat bei dem Treffen heute Abend, da vorab des Europäischen Rates. Müsste Herr Büchner was sagen oder wir reichen das dann nochmal nach?
Reicht mir nach. Vielleicht eine Nachfrage. Ich meine nicht nur das Außenministertreffen, sondern auch dass der Verteidigungsministerinnen und Minister, Staatssekretär. Ich frage das nur so, weil die Niederlande nach Deutschland, glaube ich, mit 9 Milliarden Hilfe vertreten sind. Frankreich 6, Polen 3 Milliarden, Spanien 2, Italien 1 Milliarde militärische Unterstützung. Also was ist das Kriterium, um zu dieser Gruppe dazu zu gehören?
Also es gibt ja ganz unterschiedliche Formate. Ich würde Ihnen auch sehr empfehlen, da jetzt sozusagen von unserer Seite keine Geringschätzung einzelner Partner reinzulesen. Ganz im Gegenteil, es gibt ja sehr unterschiedliche Formate. Sie wissen, dass die Unterstützung der Ukraine und ihrer Verteidigung gegen den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg ein ganz zentrales europäisches Thema im Moment ist. Das ist es im Rahmen der EU, das ist im NATO-Rahmen, das ist es im Rahmen anderer Ad-hoc-Formate. Insofern würde ich jetzt mal die Prämisse, die da Ihrer Frage zugrunde liegt, würde ich zurückweisen.
Ja, es war eigentlich auch, weil
Entschuldigung, also es ist die dritte Frage. Ich habe ein bisschen.
Es war eine Frage eigentlich an das Verteidigungsministerium, weil es ein militärisches Thema betrifft, die Militärhilfe.
Können wir gerne mal die Mikrofon nehmen. Im Grunde hat der Kollege vom Auswärtigen Amt schon alles gesagt. Die Formate sind nicht exklusiv, die Formate sind immer inklusiv. Und das spezielle Format, was Sie ansprechen, diese Gruppe der fünf, ist erwachsen ja aus einem bilateralen Treffen zwischen Bundesminister Pistorius und Minister Le Cornu. Und es ist dann aufgewachsen, auch mit den Partnern. Auch in den Pressestatements, auf die ich gerne verweise, da können Sie gerne noch mal reinhören, wurde immer gesagt, dass die Treffen inklusiv sind und andere Formate ergänzen, wo auch die Gesamtheit der Unterstützer anwesend sind. Also UDCG zum Beispiel. Oder weitere Abstimmungen im bilateralen Bereich. Die Zusammenarbeit mit Niederlande ist hervorragend. Wir haben im militärischen Bereich eine ganz enge Kooperation, das wissen Sie, im Bereich der Rüstungsprojekte, im Bereich der aktiven Zusammenarbeit der Truppe. Also da gibt es überhaupt keine Vorbehalte. Und wie gesagt, die Formate sind inklusiv und werden sich sicherlich auch weiterentwickeln.
Herr Kollege, Sie hatten auch noch eine Frage dazu.
Genau, zur Vertretungsfrage. Herr Büchner, könnten Sie vielleicht erklären, was das genau involviert, wenn man ein anderes Staatsoberhaupt vertritt? Also muss der Kanzler dann teilweise gegen sich selber stimmen in solchen Diskussionen? Und ist es irgendwie formell festgelegt, dass sich Deutschland und Frankreich immer gegenseitig vertreten? Oder wie kommt es, dass Scholz da gefragt worden ist?
Das sind immer Einzelabsprachen. Das gab es ja auch umgekehrt schon. Dann stimmen sich natürlich die Regierungs-, Staats- oder Regierungschefs im Einzelfall ab, wie sie sich dann im Europäischen Rat im Namen des anderen einlassen.
Und was ist, wenn sie sich nicht einig sind?
Dann werden sie auch das entsprechend vorher besprochen haben.
Letzte Frage zu diesem Komplex, Herr Nils.
Ja, spielt ihr diese Konsultationen, die Sie gerade beschrieben haben, ansatzweise zumindest, auch das hinein, die Denkrichtung, die man in die Trump'sche Pressekonferenz hinein interpretiert hat, nämlich doch zu reden über ein Moratorium in der Ukraine-Situation? Oder ist das ein Vorgriff auf die Inhalte?
Also, wir werden uns überhaupt nicht an irgendwelchen Spekulationen jetzt beteiligen, wie diese Prozesse dort weitergehen können. Deshalb kann ich dazu nichts sagen.
Neues Thema, Herr Warbeck.
Herr Kall, ich hatte letztens Post aus Köln im Briefkasten, in dem der Verfassungsschutz auf Anfrage mir mitgeteilt hat, dass es in seinem elektronischen Aktensystem insgesamt 317 Einträge mit meinem Namen gibt. Das reiht sich ja so ein bisschen ein in die Tendenz, die dieses Jahr in mehreren Fällen offensichtlich geworden ist, dass der Verfassungsschutz mehrere Journalisten beobachtet. Da würde mich interessieren, Frau Faeser, die in ihrer Funktion als Chefin des BMI sowohl die Fach- wie auch die Rechtsaufsicht hat, ob sie einen Überblick hat, wie viele Journalisten derzeit vom deutschen Inlandsgeheimdienst überwacht werden.
Also das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeitet nach seinem gesetzlichen Auftrag und seinen gesetzlichen Befugnissen, die im Gesetz über den Bundesverfassungsschutz geregelt sind, und ausschließlich nach diesen Befugnissen. Und da mischt sich die Bundesinnenministerin nicht ein, sondern das ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Und darüber legt er auch Rechenschaft ab in seinem jährlichen Verfassungsschutzbericht und hat es jetzt offenbar auch Ihnen gegenüber getan in der Korrespondenz, die Sie persönlich mit dem BFV führen. Und darüber hinaus kann ich davon hier aus überhaupt nichts zu sagen.
Zusatz? Nur um das zu verstehen, das heißt, Frau Faeser in ihrer Form, also dass sie die Rechts- und Fachaufsicht hat, das haben Sie jetzt auch nicht geleugnet. Aber das heißt, sie interessiert sich jetzt nicht unbedingt dafür, in dieser Funktion, dieser Aufsichtsfunktion, die sie ja zweifelsohne inne hat, wie es darum steht, was den Geheimdienst angeht und dessen Überwachung von mehreren Journalisten in Deutschland.
Selbstverständlich achtet das BMI darauf, dass der Verfassungsschutz seine Aufgaben erfüllt, die Demokratie zu schützen vor verschiedenen Bedrohungen. All das ist geregelt im Verfassungsschutzgesetz und genau diesen Aufgaben kommt der Verfassungsschutz nach. Und das ist das, was man dazu sagen kann.
Dann sind wir mit Blick auf die Zeit bei der Stunde angelangt. Gibt es noch Fragen, die heute unbedingt beantwortet werden müssen? Ich sehe das nicht. Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit.